Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, sagt Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wenn zwei sich als Paar zusammentun, dann kommen sie nicht als unbeschriebenes Blatt in die neue Beziehung. Wie löst man Konflikte? Wie teilt man sich die Aufgaben im Haus ein? Wie werden Feste gefeiert und so weiter? Für all die großen und kleinen Dinge des Familienalltags bringen wir Erfahrungen mit und viele davon ganz unbewusst. Und oft verstehen wir die Welt dann nicht mehr, wenn der andere in einer bestimmten Situation ganz anders reagiert oder ganz andere Vorstellungen hat, als wir uns das so gedacht haben. Damit solche Reibungspunkte nicht zu Bruchstellen in einer Ehe werden, wollen wir uns das Thema in der Lebenshilfe heute genauer anschauen. Wie die Herkunftsfamilie unser Bild von Partnerschaft prägt, darüber sprechen wir hier mit Jessica Reinartz. Sie ist individualpsychologische und systemische Beraterin und mein Gast hier im Radio Horeb Studio Wachtberg bei Bonn. Herzlich willkommen, Frau Reinartz. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich da sein kann. Hallo.
Sie, Frau Reinartz, bringen Erfahrungen mit dem Thema Ehe nicht nur von Ihren Beratungen und Ihrer Ausbildung her mit. Sie sind selbst seit 22 Jahren verheiratet, haben 3 Kinder, die zwischen 14 und 19 Jahre alt sind. Ursprünglich sind Sie Erzieherin von der ersten Ausbildung her und Ihr Mann ist ausgebildeter Pastor. Sie haben gemeinsam eine Ausbildung zu individualpsychologischen Beratern gemacht. Er macht Coaching auch. Und aktuell beschäftigen Sie sich auch intensiv mit dem Thema geistlicher Missbrauch. Wie kam es dazu? Vielleicht ganz kurz. Einfach.
Ja, ich denke, das ist ein Thema auch aus dem Gemeindekontext, ne? Also genau, mein Mann ist Pastor und ich glaube, das ist ein Thema, was ja in der Öffentlichkeit immer mehr auch diskutiert wird und auch eine Relevanz hat. Auch von vielen jungen Leuten werden da viele Fragen gestellt, auch zu dem Thema. Und ich glaube, dass das ein wichtiges Thema ist, dahin zu gucken.
Ja, sonst, was wir auch immer wieder verfolgen hier bei uns. Sie sind seit 3 Jahren in der Beratungspraxis, haben Schwerpunkt Paare und Einzelberatung und Sie arbeiten auch im Rahmen der Familienhilfe mit dem Jugendamt zusammen, das einfach mal so um den Rahmen zu stecken in der Familien- und Jugendbegleitung. Und was würden Sie sagen, Frau Reinartz, wo haben Sie denn vielleicht auch erstmal ganz persönlich in Ihrer Ehepartnerschaft so den Einfluss der Herkunftsfamilien gemerkt? Gibt es da so einen Punkt, den Sie uns erzählen können?
Mit der Zeit immer mehr, ne? Also man startet, wir haben uns sehr jung kennengelernt, auch mit der Vorstellung, wir machen es jetzt ganz neu, ganz so aus uns heraus. Und nach entdeckt man immer mehr Themen, wo man merkt, da habe ich einfach was mitgebracht. Ne? So ein ganz, vielleicht ein ganz überschaubares Thema ist das Thema Urlaub gewesen. Es war mir von Anfang an ganz wichtig, dass wir zusammen in Urlaub fahren, obwohl unser Budget oft dann es gar nicht so hergegeben hat. Aber in meiner Herkunftsfamilie war das eben immer eine sehr, sehr besondere Zeit. Meine Eltern, wir haben in einer Hausgemeinschaft gewohnt. Meine Eltern haben in Untersuchungen Kranken gearbeitet, wo immer Gäste in unserem Haus war. Also es war nie privat, es war immer sehr öffentlich. Meine Eltern waren immer nach außen hin sehr präsent und private Zeiten, alleine Zeiten, die gab es eben nur im Urlaub. Und von daher waren das heilige Zeiten, die wir hatten. Und allein die Aussage meines Mannes dann mal, wir können uns den Urlaub doch auch sparen. Wir haben so viel, was wir uns eigentlich auch irgendwie ansparen müssten, auch finanziell. Das hat sich für mich ja so bedrohlich angefühlt. Es war ja ein ganz schwieriges Thema, damit dann umzugehen und zu erklären, weil es mir eben auch nicht bewusst war, wo das eigentlich so herkam, warum es mir so wichtig ist, dass wir doch trotzdem in Urlaub fahren. Ne?
Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wo eine persönliche Geschichte einfach ein ganz besonderes Bedürfnis prägt. Wenn Sie jetzt so an Ihre Beratungspraxis denken, gibt es da so klassische Punkte, die immer wieder vorkommen?
Also es gibt letztendlich so viele Themen, wie es unterschiedliche Paare gibt. Also viel ist es natürlich auch der Alltag, der Paare belastet, wo man eben unter einer Belastung ja auch steht und dem man gemeinsam ja bewältigen muss, den Alltag oder Veränderungsprozesse, Umbrüche im Leben. Ja, wo man dann merkt, da geht man ganz unterschiedlich auch mit um. Also ich sag mal so, man spricht ja immer so von diesem Klassiker, keine Ahnung, der eine lässt seine Zahnpastatube offen oder nicht. Aber Ja, das sind so Themen, wie geht man eben vielleicht auch im Haushalt zum Thema Unterstützung, wie unterstützt man sich gegenseitig? Ja, der eine hat vielleicht gelernt, Mensch, viele Hände, schnelles Ende, jeder packt mit an und dann ist man ein gutes Team. Dann, oder da sind meine Eltern vielleicht auch ein tolles Team drin gewesen, das habe ich miterlebt und beobachtet, dass der eine den anderen einfach praktisch immer unterstützt. Der macht Gartenarbeit und sofort steht man daneben mit der Schaufel oder wie auch immer und erledigt die Sachen gemeinsam und plötzlich findet man sich vielleicht wieder in am Küchentresen und räumt die Küche auf und der Partner sitzt am Sofa und scrollt sein Handy und man regt sich innerlich immer mehr auf und denkt, das kann doch wohl nicht wahr sein, der sieht doch, dass ich hier arbeite, wieso packt der nicht mit an? Und das kann, da kann sich richtig was aufstauen und aufbauen. Und da finde ich es ganz spannend, auch mal hinzufragen, ne, was, wie sah es vielleicht eben auch in der Herkunftsfamilie aus mit dem Thema? Und möglicherweise erzählt dann der andere, ja, bei meinen Eltern war es so, es gab ganz klar abgetrennte Herrschaftsbereiche, Rollen, Aufgaben und man hat sich da nicht reingefuscht, sondern man hat gewürdigt, dass es diese Aufgabe hat der andere sich jetzt gewählt, der darf da machen und ich fusche den da nicht rein. Ne? Und man merkt, das läuft ja unbewusst ab.
Ja, oder der Vater hat den ganzen Tag gearbeitet und durfte dann auch hinterher dann mal die Füße hochlegen, ne, während die Mutter dann es als ihre Aufgabe ansah, einfach das Haus so unter ihrem Herrschaftsbereich zu haben. Das waren ja früher klassische Rollenmodelle. Jetzt ist es dann so, dass man das weiterträgt, obwohl die Situation sich vielleicht völlig verändert hat und die Frau vielleicht auch berufstätig ist und trotzdem hat man das so unbewusst gespeichert, dass man nicht so instinktiv, ja, das sind ja oft die Sachen, die unbewusst ablaufen, dass man da nicht so instinktiv auf die Idee kommt, ach, da tut jemand was, ich stelle mich da an seine Seite und guck mal, was ich da helfen kann.
Mhm. Ja. Ja, also eben wir nehmen diese Bilder oder diese Bilder entstehen auch in uns, diese wie Beziehung gut funktioniert, eben von Anfang an, von klein auf, ohne dass wir das ja schon kognitiv immer reflektieren und einordnen und sondern das ist unbewusst, wie was auch emotional, sehr emotional, wann erlebe ich eine Beziehung als sicher, als getragen, als harmonisch, als bedeutungsvoll, als gleichwertig, ja, und das sind oft Sachen, die ich so aufnehme, wahrnehme, so ganzheitlich auch als Kind, ohne dass ich die ja oft so sortiert habe oder eingeordnet habe. Ne?
Das heißt, so Beziehungsmuster werden in der Kindheit ganz unbewusst gelernt. Man nimmt einfach wahr, wie die anderen das so machen und speichert das ab, so wie das zu Hause passiert ist. Jetzt nehmen wir mal das Thema, das dann oft eben problematisch ist, ist Konfliktlösung. Das ist ja so ein Klassiker. Wie werden Konflikte gelöst überhaupt zu Hause? Redet man miteinander oder brüllt man sich an den, schreit man sich an den Kopf, wirft man sich an den Kopf die verschiedenen Sachen, die man sich vorzuwerfen hat, geht dann wieder in sein Zimmer und dann lässt man es verrauschen und kommt dann wieder raus und tut so, als wäre nichts gewesen, weil man dann die Harmonie wieder sucht. Nicht, das sind ja so, ist ja eine Variante, Konflikte nicht zu lösen, sondern einfach zu sagen, naja, Konflikte gibt es halt, da geht man halt mit weiter. Und die anderen, die müssen das unbedingt lösen oder andere haben vielleicht sogar erlebt, dass Konflikte nicht lösbar waren und dass es dann zu einer Trennung oder Scheidung gab.
Ja, also ich glaube, das sind jeder Mensch, also ich glaube, wenn wir davon ausgehen, jeder Mensch sucht ja eigentlich eine Beziehung oder kämpft darum, wie kriege ich denn die Beziehung wiederhergestellt? Wie komme ich denn wieder auf Augenhöhe mit dem anderen? Wo gewinne ich wieder Sicherheit auch in der Beziehung? Oft ist es im Konflikt ja so, dass es schnell auch ein Oben-Unten gibt, ne? So ein, wann ist der andere überlegen? Also oder wann fühle ich mich überlegen oder unterlegen? Und man kämpft, kommt dann in so einen Kampf rein.
Oder versucht die Kontrolle zu behalten irgendwie,
ja,
ne?
Ja. Und ich glaube, im Endeffekt geht es jedem darum, wieder irgendwo für sich eine Sicherheit aufzubauen, auch in der Beziehung wieder in Kontakt zu sein, auch mit dem anderen und mit sich, irgendwie auch die Beziehung ja wieder Teil davon zu sein, bedeutungsvoller Teil auch der Beziehung zu sein. Und da ja spielt es eine große Rolle, wie wodurch wurde man das auch in der Herkunftsfamilie? Wodurch wurden Konflikte gelöst? Wodurch wurden Spannungen auch gelöst? Wodurch wurde Gemeinschaft wieder möglich, wiederhergestellt? Ne, wurde das möglich, indem man die Sachen ausdiskutiert hat bis zum Letzten? Oder wurde es möglich, indem letztendlich immer jemand gewonnen hat, das Sagen hatte und der andere sich gefügt hat, ja, und das war halt die Art von Beziehung, die dann gelebt worden ist. Oder war es eben Suchen des kleinsten gemeinsamen Nenners, wo es irgendwo harmonisch war und alles andere wurde ein Stück weit ausgeblendet, tabuisiert. Und darauf greifen wir dann zurück, ja, je nachdem, wie wir das auch gedeutet haben als Kind. Wenn ich gelernt habe oder beobachtet habe, darüber zu diskutieren, bringt eigentlich immer nur größere Spannung, noch größeren Streit, vielleicht sogar eben auch einen Beziehungsabbruch, dann ist es etwas, was ich definitiv vermeide.
Das heißt, wir können unsere Erfahrungen gespeichert haben als etwas Positives, so mache ich das auch unbewusst, oder auch als etwas Negatives, dann habe ich erlebt, dass etwas eben zum Abbruch der Beziehung geführt hat. Und das bedeutet, wenn die Situation wiederkommt, dann gerate ich in eine große innere Not.
Ja, das kann dann großen Stress auslösen. Ja, also zu merken, Mensch, mein Mann, der sagt, wir können doch den Urlaub streichen. Das löst dann einen Stress aus, wo ich dann schon das Gefühl habe, ist dem vielleicht die Beziehung gar nicht so wichtig, will der gar nicht so die Nähe zu mir, wie ich zu ihm. Ja, das sind natürlich, kommt dem anderen dann vielleicht auch sehr überzogen vor. Ja, oder eben im Streit, der eine fühlt sich da schon verfolgt vom anderen, der immer das Gespräch will und will und will.
Es gibt ja, man sagt auch immer, der Klassiker ist, dass die Frauen eben eher übers Gespräch versuchen, eine Beziehung zu lösen, die Männer dann eher weniger. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Das hat mit der Herkunftsfamilie nicht unbedingt zu tun, dass sind dann vielleicht auch so ein bisschen die Veranlagungen, die, ja, wo so typischere Veranlagungen gibt. Aber wir gucken hier auf die Herkunftsfamilie und schauen eben, was wir da gelernt haben. Und jetzt frage ich mich, Frau Reinartz, wenn wir eben über den Einfluss der Herkunftsfamilie auf die aktuelle Partnerschaft, auf die Ehe, darüber sprechen, darüber nachdenken, lohnt es sich also auch, einfach sich auch mal zu beobachten, schon bevor man in eine Beziehung hineingeht, wie gehe ich denn in der Herkunftsfamilie mit den anderen Familienmitgliedern um? Bin ich jemand, der, wenn es ihm zu bunt wird, anfängt so rumzubrüllen oder so? Das würde man natürlich ja mit einem, wenn man einen Menschen kennenlernt, in dem man sich verliebt, mit dem man das Leben verbringen will, würde man das natürlich niemals machen. Und man kann sich vielleicht auch überhaupt nicht vorstellen, dass man den jemals so anbrüllen wird wie Mutter oder Vater. Ne? Aber muss man sich ja dessen bewusst sein, dass mit der Zeit dann auch eben die Gewohnheiten sich einschleifen, man vielleicht wieder dieses ganze Rosarote, der Schleier, der am Anfang drüber ist, dann weggeht. Und dann kann es durchaus sein, dass man die alten üblen Gewohnheiten, Rückzug oder eben Aggressivität oder so, dann plötzlich wieder rauszieht und man auf einmal wiederfindet, dass man in ähnlichen Reaktionsmustern wieder drinsteckt wie in der Herkunftsfamilie damals. Das heißt, lohnt es sich da auch einfach mal hinzuschauen, wie gehe ich da um oder vielleicht wie geht auch meine Partnerin, mein Ehepartner in Spe mit seiner Ursprungsfamilie um und darüber einfach mal zu reden?
Ja, ich glaube, dass es ein riesen Entdeckungsfeld ist, worüber man sprechen kann, ne? Und auch sich selber ein Stück weit entdecken kann. Ne? Ich glaube, wo ich aufpassen würde, dass man nicht sich festschreibt, ne, und sagt, das so hat das dein Vater, deine Mutter gemacht und deswegen wirst du das auch so machen. Oder ich glaube, da sind wir ja auch lernfähig, sind wir gestaltungsfähig, haben wir auch verschiedene Beziehungsmodelle beobachtet, miterlebt, mitgestaltet. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass das etwas ist, was wir in unserer Herkunftsfamilie erlernt haben von klein auf, dass das wie so unser Bausatz auch ist, den wir natürlich erweitern können, aber wo es natürlich spannend ist zu gucken, was ist da eigentlich schon drinne, was möchte ich auch behalten, wo möchte ich vielleicht auch was verändern. Ja, und sich auch die Frage zu stellen, nicht nur, was tue ich und was hat der gemacht, sondern eigentlich auch die Frage mitzunehmen, wozu habe ich das vielleicht auch gemacht? Was wollte ich eigentlich mit dem Verhalten erreichen? Ja, meine Mutter anzuschreien. Vielleicht hatte das einen ganz wertvollen, guten Nutzen in dieser Beziehung. Ja, je nachdem. Vielleicht war meine Mutter sehr, sehr dominant und es brauchte ein sehr, sehr deutliches, extremes Gegenhalten, um vielleicht auch mich in irgendeinem Punkt auch abzugrenzen in meiner Entwicklung, in meiner Persönlichkeit. Ja, und dann ist vielleicht ein, kann vielleicht auch ein Auslöser sein, wenn der Partner dann einfach mal eine Entscheidung trifft oder dass es dann auch sowas wieder hervorruft, dass ich denke, so jetzt, nee, ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht überrollt werde, da muss ich jetzt aber mal richtig gegenhalten. Und man erhebt direkt die Stimme und der andere fragt sich, huch, was ist denn jetzt los? Ja, aber da hinzuschauen, ich glaube, das ist immer lohnenswert, ne, um auch ein Stück weit sich zu verstehen, auch ein wohlwollendes Verstehen auch für sich zu entwickeln. Wozu war dieses Verhalten gut? Wovor hat es mich vielleicht auch geschützt? Was konnte ich damit für mich erreichen, auch in meiner Familie? Und jetzt kann ich ja auch mit einer anderen Reife vielleicht auch da drauf schauen und mich fragen, ist es vielleicht auch anders möglich, zu diesem Ziel zu kommen? Was davon ist gut? Was möchte ich kultivieren und wo möchte ich vielleicht auch in den Prozess gehen, wo ich lernen kann für mich, die Dinge anders für mich zu sortieren, zu bewerten, zu reagieren.
Natürlich ist es hilfreich, wenn Kinder in ihrer Familie als Kinder schon lernen, wie werden Konflikte gut angegangen, wie werden sie gelöst und dass dann ein Streit nicht gleich so lebensbedrohlich wirkt, nicht? Weil man weiß, man kann sich auch mal streiten und die Eltern finden auch wieder zusammen oder wir haben als Familie dann eine Lösung gefunden, ist natürlich ein super Fundament. Jetzt gibt es ja Menschen, die das eben nicht erlebt haben, die eben Trennungs-, Scheidungskinder sind, für vielleicht dieses Werkzeug im Positiven nicht so mitbekommen haben, sondern eben mehr, die Drohkulisse sozusagen im Hintergrund und die sich vielleicht vornehmen, in meiner Ehe wird das alles ganz, ganz, ganz anders werden und plötzlich taucht mit einem Konflikt diese Bedrohung wieder auf, die sie als Kind erlebt haben. Ist das so, dass Kinder aus so Konfliktfamilien von vornherein sehr benachteiligt sind?
Also so pauschal, glaube ich, würde ich das immer nie bejahen oder verneinen, ne? Weil ich denke, egal aus welchem Hintergrund wir kommen, es ist auch immer ein Stück weit wie, jeder bringt da in seiner Persönlichkeit eben auch seine Deutung auch mit. Auch selbst wenn ich eine Situation erlebt habe, die sehr schwierig war, sehr belastend war, hat das auch ein Stück weit Überlebensstrategie entwickelt, Bewältigungsstrategie entwickelt, dahin zu gucken, auch was ist da an Ressource entstanden, an Ressource, ne? Finde ich ganz wichtig, als nur zu gucken, oh Mensch, da ist was gescheitert und jetzt habe ich vielleicht gar nichts gelernt in dem Sinne, ne? Sondern schon auch zu gucken, genau hinzuschauen. Was genau habe ich denn erlebt, wahrgenommen? Wodurch ist denn vielleicht auch der Konflikt eskaliert oder die Beziehung zerbrochen? Was hat meine Mutter, was hat mein Vater erlebt, getan? Was habe ich beobachtet, was eben vielleicht auch diese Beziehung belastet hat? Das sind natürlich dann oft Dinge, die wir dann vermeiden, ja, wo wir vielleicht auch schnell Befürchtungen haben, wo wir sagen, da tue ich alles dafür. Und da entwickeln wir dann tatsächlich auch wieder Ressourcen, ja, alles dafür, dass eben es nicht zu diesen Eskalationen kommt, sondern dass es mir erst recht wichtig ist, Dinge früh anzusprechen, für Klarheit zu sorgen, kann eine große Ressource daraus entstehen. Und gleichzeitig eben auch zu gucken, da ist vielleicht ein Schmerzpunkt, da ist vielleicht auch eine Überreaktion in bestimmten Situationen. Und das sich auch bewusst zu machen. damit bewusst umzugehen. Und ich glaube, das ist vielleicht immer so der Unterschied, inwieweit kann ich das immer heute, auch das Erleben von damals, gut integrieren, bewusst integrieren.
In der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb sprechen wir mit der systemischen Beraterin und individualpsychologischen Beraterin Jessica Reinhardt. Sie ist mein Gast hier im Radio Horeb Studio Wachtberg. Wir sprechen über das Thema Ehe wir uns trennen, wie die Herkunftsfamilie unser Bild von Partnerschaft prägt. Ich kann mir vorstellen, dass unter Ihnen so manche da sind, die auch die ein oder andere Frage haben. Sie können gerne anrufen hier auch in der Sendung und mit Frau Reinhardt sprechen unter der 089 517 008 008. Die Nummer hier zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, auch bei Radio Maria Südtirol. Die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria in Südtirol sind heute auch mit dabei. Ist für Deutschland die Nummer 089 517 008 008 oder eben dann aus dem Ausland die 0049 und dann 89 517 008 008. Wir hören jetzt etwas Musik und können dann entweder mit Ihnen ins Gespräch kommen und oder dann eben auch noch einzelne Punkte vertiefen, die wir bisher nur kurz angerissen haben. Wenn Sie mit Frau Reinhardt oder jemand anderes von unserem Kompetenzteam Kontakt aufnehmen möchten nach der Sendung, ist das dann noch bis 12 Uhr möglich unter der Hörernummer, die ich jetzt auch schon angesagt habe. Nach der Sendung wird die umgeschaltet auf das Kompetenzteam. Ich werde das am Ende der Sendung nochmal genauer sagen, wer damit dabei ist. Das heißt, dann haben Sie die Möglichkeit, auch hinter den Kulissen zu sprechen. Jetzt aber gerne Ihre Anrufe auch hier in der Sendung Lebenshilfe über das Thema Herkunftsfamilie und Ehepartnerschaft. Und da ist die Nummer die 089 517 008 008. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es geht um das Thema Herkunftsfamilie. Wie prägt sie unsere Partnerschaft hier in der Senderei Lebenshilfe bei Radio Horeb? Mit dabei auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung, unter der können Sie anrufen und mit unserem Gast hier in der Sendung sprechen, Jessica Reinhardt. Sie ist systemische Beraterin, individualpsychologische Beraterin und beschäftigt sich in ihrem Berufsleben intensiv mit dem Thema Partnerschaft und auch Kindererziehung, Familie und so weiter. Also gerne Ihre Anrufe. Frau Reinhardt, nachdem wir gehört haben, wie sehr das prägend ist, eben was wir mitbringen von der Herkunftsfamilie in positiver, vielleicht aber auch in negativen Erfahrungen sich eingeprägt haben. Die negativen Erfahrungen gerade können große innere Not auslösen. Kann man auch vorarbeiten, also bevor man überhaupt eine Partnerschaft eingeht oder auch eben in den Gesprächen, wenn man so auf Ehe zugeht oder eben dann in der Ehe, bevor große Konflikte auftreten?
Ja. Also ich glaube, es ist eine schöne Einladung, sich auch mal zusammen hinzusetzen und über die Erfahrung, das Erleben, die Bilder, die man in sich trägt, auch ins Gespräch zu kommen. Ich weiß noch, dass damals mein Mann manchmal gesagt hat, gib mir doch mal am besten so eine Anleitung, was muss ich tun, damit du dich wohlfühlst, damit du dich geliebt fühlst. Und dann ist es manchmal schwer, was brauche ich? Brauche ich jetzt einen Blumenstrauß jedes zweite Wochenende oder was brauche ich? Aber ich glaube, oft sind das mehr so diese inneren Bilder, die wir in uns tragen, wo wir zum Beispiel fragen können, wann hast du die Partnerschaft auch deiner Eltern zum Beispiel, das können auch andere Beziehungskonstellationen sein, wann hast du die als besonders positiv erlebt? Wann war das? Was hat denn dein Vater dazu beigetragen, in die Beziehung hineingegeben, dass es eine gute Beziehung war? Was hat deine Mutter in die Beziehung investiert, damit es eine sichere, schöne Beziehung wurde? Und dann entstehen oft dann eben auch solche, kommen dann diese Bilder hoch, dass man sagt, ja, mein Vater hat meine Mutter immer mit einbezogen, zum Beispiel in alles, immer gefragt, was sie davon hält, ja, oder, und meine Mutter, die hat dafür immer Unterstützung gegeben. Und das sind dann so, so innere, vielleicht auch Erwartungshaltungen oder Überzeugungen, die ich dann mitbringe in meine jetzige Partnerschaft, dass ich irgendwie denke, wenn ich einbezogen werde vom anderen in das, in seine Welt, in seine Gedanken, in, aber auch in das, was er tut, das ergibt eben eine schöne Gemeinschaft. Und wenn ich das erlebe, dann bin ich auch voll dabei mit meiner Unterstützung und habe das Gefühl, boah, da kommen wir uns so richtig nahe, da stehen wir uns nahe, dann ist unsere Beziehung ja so richtig in der Blüte, weil ich das so erlebt habe und so abgespeichert habe. Und bin dann wahrscheinlich auch sehr gut da drin, auch Unterstützung zu geben oder eben auch jemand zu sein, der den anderen immer dabei haben möchte, immer einbeziehen möchte. Und das sind wie so auch Bausteine, ja, wo ich merke, dass so investiere ich in Beziehung und so erlebe ich das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vom anderen. Deswegen bin ich vielleicht auch auf diese Beziehung eingegangen. Da habe ich vielleicht schon auch einiges erlebt, wo ich genau das wiedergefunden habe. Und da zu entdecken und mir ja auch ein Bewusstsein letztendlich darüber zu entwickeln, wann erlebe ich Beziehung als nahe? Was gibt dieses Gemeinschaftsgefühl? Und was gibt auch meinem Partner dieses Gemeinschaftsgefühl, weil dann kann ich das ganz bewusst einbeziehen, auch in mein Denken, in mein Handeln. Wenn ich weiß, der andere möchte einbezogen werden, dann weiß ich um die Bedeutung dessen und kann darauf entsprechend ja auch reagieren.
Also es lohnt sich da, sich Zeiten für zu nehmen auch. Es gibt ja eben die gute Tradition des Eheabends, nicht, wo man sich einfach mal Zeit nimmt, auch für solche Fragen. Nämlich oft geht sowas ja im Alltag unter. Aber dann gibt es auch die Idee, dass man sich eben in so gemeinsamen Zeiten auch das bewusst mal vornimmt, sich zu überlegen, wie bin ich geprägt, wie bist du geprägt, was ist dir deshalb wichtig, was ist mir deshalb wichtig, einfach um den anderen schon mal besser zu verstehen und das auch mit einbeziehen zu können.
Ja, und ich glaube, gerade in Zeiten, wo eigentlich die Beziehung jetzt nicht von Konflikten geprägt ist, sondern gerade gut läuft, ist das ein guter Moment, über solche Sachen zu sprechen. Weil die sind ja auch in irgendeiner Weise, sind die intim, sind die sehr persönlich. Ja, was für Hoffnungen ich ja auch in mir trage, was für Ansprüche, Sehnsüchte, das zu öffnen, das braucht auch einen gewissen Schutz und eine gewisse Sicherheit, dass ich weiß, mein Gegenüber geht da, kann da wohlwollend auch drauf eingehen, annehmend damit umgehen. Wenn der Konflikt sehr hochgekocht ist, dann möchte man das vielleicht manchmal gar nicht so aufmachen. Ne? Zum einen, um vielleicht auch.
Ja, weil man sich unsicher fühlt. In dem Moment ist man ja nicht geschützt in einem geschützten Raum, sondern fühlt sich ja bedroht.
Genau. Und selbst die schönen Sachen, das sind dann wie so Schätze, ne? Die man ja bewahren möchte. Und gerne zeigen möchte, wenn der andere das wertschätzt.
Also die ruhigen Zeiten nutzen ist ein guter Ansatz. 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung. Eine Hörerin hat sie gewählt, ohne ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Jetzt grenzen wir es kurz ein. Eine Hörerin aus Oberbayern. Hallo. Hallo? Ich glaube, wir hören im Hintergrund.
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich es
bin. Ja, Sie sind es, genau.
Ich wollte zum einen gerne wissen, ob was eine systemische Beratung ist und zum anderen, ob sie noch kurz etwas sagen kann zum geistigen Missbrauch.
Ah, das Thema geistlicher Missbrauch müssen wir hier leider rauslassen, weil sonst sprengen wir das Thema, weil wir dazu haben wir aber auch verschiedene Sendungen im Programm gehabt, die können Sie gerne nachhören. Rufen Sie gerne bei uns im Hörerservice an, der sucht für Sie mit danach den Sendungen, nicht? Da haben wir mehreres schon gehabt, auch geistlicher Missbrauch, aber die Frage nach der systemischen Beratung, nicht? Das kann spannend sein für alle, die sich so fragen, Unterstützung.
Genau, die Systemik, die bezieht letztendlich gerade das System, in dem wir uns bewegen, sehr, sehr stark mit ein, dass man schaut, ich bin ja nicht nur alleine unterwegs, sondern ich bin immer in einem System unterwegs, da gibt es immer andere Menschen, andere Systeme, die mich beeinflussen, die eine Rolle spielen, und die mir es ermöglichen, eben auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Wo ich einfach schaue, wie sind die Beziehungen in die verschiedenen Richtungen, wann habe ich etwas wie erlebt, zu welcher Zeit, ne? Also die Kontexte anzugucken, wann komme ich in Stress oder wann ist etwas schön, wie ist da der Verlauf oder wie hat's vielleicht auch meine Bruder, meine Schwester erlebt, da auch Perspektivwechsel zu vollziehen, um eben auch zu schauen, das sind auch Ressourcen, die ich mitbringe, alles, was ich eben auch beobachte oder wahrnehme, über jemand anders, wo ich mich reinversetze, das gibt mir auch eine Handlungsmöglichkeit.
Mhm. Ist die Frage beantwortet?
Ja, hat das was zu tun auch mit Familienaufstellung?
Das ist letztendlich eine Methode, die auch in der Systemik häufig verwendet wird, also so Aufstellungsarbeiten, ob jetzt mit zum Beispiel auch mit Figuren. Es gibt auch eben diese Familienaufstellung mit Personen. Das ist dann nochmal, das ist nochmal ein bisschen größer, ja. Aber genau, also so viel wird eben auch mit Systembrett, heißt es dann, ne, mit Figuren gearbeitet, mit Aufstellungs, wo etwas visualisiert wird, wo etwas so der Kontext zum Beispiel aufgestellt wird und da von da aus geschaut wird, auf das System geschaut wird, um zu gucken, wo zum Beispiel, ne, wo ist denn in der Familie, wenn ich jetzt die Figuren hier stehen habe, wo nehme ich denn viel Nähe wahr, viel Distanz? Also es gibt wirklich so einen Blick auf das Ganze.
Ah ja, mhm. Vielen Dank.
Gut, danke schön für Ihre Frage. Alles Gute Ihnen. Also die Methodik des Familienaufstellens ist eine bestimmte Methode innerhalb von vielen verschiedenen, die in der systemischen Beratung stattfinden. Das ist ein weiteres, größeres Feld.
Ja,
ja.
Genau.
Ich würde jetzt nochmal ganz kurz auch darauf schauen wollen, wenn wir jetzt so erfahren haben, Frau Reinartz, dass die Ursprungsfamilie doch einiges an Einfluss hat auf das, wie ich in Beziehung gehe, auf alle mögliche Weise Einfluss hat. Nicht, weil man das einfach eins zu eins alles kopiert, sondern man ist geprägt davon und der Mensch stellt sich innerlich zu dem, was er erlebt hat, ist geprägt. Und das kommt aber dann erst wirklich raus, wenn man so Alltag miteinander teilt. Ja, das könnte ja auch zu dem Ergebnis oder der Mutmaßung führen, dass es gut ist, sich nicht gleich sofort zu binden, sondern erstmal so zu schauen, wie reagiert der andere überhaupt, passt es überhaupt zusammen, können wir überhaupt miteinander auch im alltäglichen Familienleben, das machen ja sehr viele auch mit der Begründung, die sagen, ja, ich will hier ja nicht am Ende eine unbekannte Nummer kaufen, ich möchte schon wissen, wie sind wir denn überhaupt, wie reagieren wir so, passen wir überhaupt zusammen, auch in den Familien, Ursprungsfamilienkonstellationen und so, also alles, was dann so rauskommt halt überhaupt erst. Ist das die richtige, Ihrer Meinung nach, die richtige Herangehensweise?
Ja, ich würde denken, ein Bedürfnis dahinter, was dahinter steht, ist ja oft eine größtmögliche Sicherheit aufzubauen. Weil wenn man jetzt den Plan hat, gemeinsam Leben zu gestalten, vielleicht eben auch Familie werden, dann möchte man das natürlich irgendwo in einem sicheren Rahmen haben. Und dann ist oft eine große Verunsicherung oft ja auch da. Ne? Wann kann ich mir denn sicher sein, dass das klappt? Und da sind wir eigentlich ja auch wieder ein Stück weit bei dem Thema, wo wir vorhin auch schon waren, dass wir feststellen, es gibt so unterschiedliche Faktoren, die mir eine Sicherheit oder ein Sicherheitsgefühl ja auch vermitteln. Und ich glaube, das ist spannend zu thematisieren. Eben, was gibt mir ein Sicherheitsgefühl? Wann ist für mich eine Beziehung tragfähig? Was brauche ich dafür? Brauche ich dafür eben zum Beispiel dieses Einbezogenwerden? Brauche ich dafür, dass wir Konflikte austragen können, offen austragen können? Und ich glaube, wenn wir das ein Stück weit konkretisieren können für uns, was uns in einer Beziehung immer wieder auch zueinander bringt und eine Sicherheit wiederherstellt, in dem Miteinander, in der Kommunikation, auch durch Konflikte hindurch, dann haben wir mehr gewonnen, als wenn wir austesten, keine Ahnung, können wir mit offenen oder geschlossenen Fenster gemeinsam schlafen, sage ich jetzt mal so. Letztendlich ist das natürlich auch immer eine Werteentscheidung. Aber ich glaube, eben die äußeren praktischen Umstände zu gestalten, ist wesentlich einfacher, dafür Lösungen zu finden, als jetzt so diese grundsätzlichen Fragen sich damit auseinanderzusetzen.
Also es ist wichtiger, als alles im Alltag ausprobiert zu haben, ist es viel wichtiger ist es zu gucken, eben wie haben wir in den Punkten, wo wir uns kennen, wo wir vielleicht was gemeinsam unternehmen oder so, wo tauchen Konfliktpunkte auf, wie gehen wir damit um, können wir die gemeinsam lösen oder nicht? Und die Grundrichtung, wo wollen wir überhaupt hin? Das sind alles Dinge, die man nicht probiert haben muss, aber die man auch im Gespräch, wo es sich lohnt, gut im Gespräch zu sein und eben auch in den Gesprächen zu schauen, wie können wir da miteinander umgehen, wenn wir Ziele definieren und so weiter.
Genau, also es lohnt sich, darüber zu sprechen. Ja, will der eine auf jeden Fall als Missionar nach Timbuktu auswandern, ja. Und der andere sagt, nein, in Deutschland werde ich nicht verlassen. Das sind Sachen, die, klar, ne, das sind so so große Grundausrichtungen, Lebensausrichtungen, die muss man irgendwie abgeklärt haben. Mhm. Und viele alltägliche Gewohnheiten, Dinge, wie wir jetzt den Alltag gestalten, ich glaube, da ist es, das können wir auch im Miteinander, also gemeinsam Zeit verbringen. Also von daher, ja, gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsam auch Zeit vielleicht in den Herkunftsfamilien verbringen. Das kann sehr, sehr hilfreich sein, um zu schauen, wo sind da Gemeinsamkeiten, wo sind da Unterschiede, und darüber einfach ins Gespräch zu kommen. Mhm.
089-517-008-008, die Nummer zur Sendung. Es hat sich noch nicht gemeldet. Ich weiß noch nicht. Hallo, ich höre jemand im Hintergrund schon. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Gestern Abend beim Einkaufen waren vor mir jung Verheiratete, die so rücksichtsvoll miteinander umgingen, dass ich dachte, da kann eigentlich wenig passieren in der Zukunft. Das waren, wir haben ja auch bei den Katholikinnen manchmal aus Indien und die Zelebranten aus Indien selbstverständlich, bei den Katholikinnen so einen Punkt in der Stirnmitte, ja. Und die beiden haben mir dann gesagt, sie haben, wenn sie gerade verheiratet sind, zwei Punkte in der Stirnmitte. Das war mir aufgefallen. Und ja, also bei mir ist es manchmal so, dass es mir sehr schwer fällt, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Dann ist es eher ein Doppelpunkt. Und im Regal stand das Buch auf den Punkt gebracht aus dem Vier-Türme-Verlag, wo eine Ikone ist mit sowas ganz Kleinem zwischen den Fingern. Und ja, also diese, dass man miteinander so umgeht, dass dass man gar nicht über alles so reden muss. Also der Buchstabe tötet und der Geist lebt, so etwas. Bilder sagen mehr als Worte, echte Kunstwerke auch mehr, als es der Künstler selbst zum Ausdruck bringen wollte. Das ist ein Satz, an den ich mich immer wieder sehr gerne erinnere.
Ja, darf ich ganz kurz an der Stelle, bevor wir das verlieren, ganz kurz einhaken und eben dieses Stichwort raufgreifen mit Frau Reinartz, eben gibt es Dinge, die man auch zerreden kann? Oder ist es gut, ist manchmal auch der alte Satz, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, kann das auch mal ziehen?
Ja, ich glaube, wenn man merkt, wir reden über eine Sache und wir wollen vielleicht auch zu irgendeinem Ziel kommen, aber kommen nicht an. Das ist vielleicht die Frage.
Genau.
wo man merkt, man dreht sich immer im Kreis, man teilt sich mit, man hat ja letztendlich im Reden ja auch den Wunsch, verstanden zu werden und zu verstehen, aber irgendwie finden wir nicht zueinander, wir kommen vielleicht nicht einen Schritt weiter. Das ist würde ich sagen, immer so ein, kann Impuls sein, ein Anstoß sein zu sagen, vielleicht hilft auch da mal ein Impuls, ein Input von außen. Ja, mal eine Perspektive von außen drauf zu schauen. Mein Mann und ich, wir haben irgendwann mal so eine Faustregel entwickelt, wenn wir 2 Monate lang mit einem Thema nicht weiterkommen, auch mit dem Konflikt nicht weiterkommen, dann ist es gut zu gucken, sich Hilfe zu holen. Es kann ein Buch sein, es kann ein Input sein, es kann auch eine Beratungseinheit mal sein, weil man manchmal auch in seinem blinden Fleck dann festhängt. Ja, und drüber redet und auch sich ein Frust entwickeln kann, dass man das Gefühl hat, wir haben doch jetzt schon alles gesagt, der andere hat es immer noch nicht verstanden. Dass da auch so eine Resignation reinkommen kann oder so eine Hoffnungslosigkeit im schlimmsten Fall, dass man das Gefühl hat, wir kommen da irgendwie nicht weiter. Mhm. Und da nicht zu lange und immer weiter drüber drin rumzuhängen, sondern dann auch zu sagen, gut, dann braucht es jetzt vielleicht nochmal eben einen anderen Impuls.
Das ist vielleicht auch etwas Schönes, was wir in den letzten Jahrzehnten auch immer mehr gelernt haben, eben, dass man, ich denke, früher war die große Stärke auch in Ehenpartnerschaften oft, dass man vielleicht so als Bewusstsein mitgebracht hat, Ehe ist nicht einfach, das ist Arbeit. Manchmal muss man den anderen auch einfach in Punkten, die man nicht verändern wird, ertragen und das mittragen und dann auch manchmal gut sein lassen. Auf der anderen Seite wurde vielleicht früher wenig gearbeitet an der Beziehung. Man hat beide hatten große Kampffelder außerhalb, nicht? Und man hat halt die Kinder großgezogen und so. Und dann lief es halt, wie es lief, aber man blieb doch zusammen. Heute sind Beziehungen brüchiger. Man hat mehr Bedarf zu klären, zu reden, aber es ist eben auch daraus, ein Miteinander ist die Chance eben dann auch als Paar dann enger zusammenzuwachsen, dadurch, dass man einfach nicht mehr so selbstverständlich zusammenbleibt, in dass man mehr dran arbeitet, auch an der Beziehung.
Ja, es ist ja immer auch ein Risiko, sich zu öffnen, ne, und gleichzeitig eine große Chance, dass man sich auch in den Punkten, wo man eben jetzt nicht übereinstimmt, eine Annahme im anderen erfährt, eine Begegnung erfährt. Und ich glaube, das ist, was die größte Intimität eigentlich auch erzeugt, ne? Zu merken, ich kann mich öffnen, selbst vielleicht in Punkten, wo der andere anders dasteht, aber da gesehen zu sein, mich zu erleben in einem Gesehensein, in einem Angenommensein, das gibt eine ganz starke Verbindung.
Noch einen anderen Punkt hat unsere Hörerin angesprochen, eben durch diese die andere Kultur, eben da hat sie hat die indische Kultur angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass eben gerade dann, wenn schon Herkunftsfamilien eine Herausforderung sind, ist es, wenn jemand aus einem ganz anderen Kulturraum kommt, nochmal wichtiger, da genauer hinzuschauen, oder? Da bringen ja manchmal nicht nur Familiengewohnheiten mit, aber es ist immer noch so der gleiche Kulturraum, sondern da kommen manchmal noch mal ganz, ganz andere Vorstellungen ja mit.
Auf jeden Fall. Also ich bin da jetzt kein Experte drin in internationalen Beziehungen, aber klar, das sind ganz andere, nochmal ganz andere Wertesysteme, die ja dann auch aufeinander prallen und ganz andere Kulturen. Also wir sind ja nicht nur durch unsere Herkunftsfamilie geprägt, sondern ob wir es wollen oder nicht, auch durch die Kultur, in die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, nehmen wir ganz automatisch ja Werte mit, das, was wir hoch ansiedeln, das, was für uns weniger wichtig ist. Ja, und das ist in anderen Kulturen kann das sehr gegensätzlich sein.
Die Herkunftsfamilie prägt uns, wenn wir in eine Partnerschaft gehen. Wir sprechen darüber in der Lebenshilfe mit Jessica Reinhartz und Sie können anrufen unter 089 517 008 008 mit einem Dank an das, was unsere letzte Hörerin mit hineingebracht hat. Kommen wir jetzt zu einer Musik und danach geht's weiter im Gespräch hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ehe wir uns trennen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, was tut die Herkunftsfamilie in Bezug auf unsere neue Partnerschaft? Wie sind da die Zusammenhänge? Wir sprechen darüber mit der systemischen Beraterin Jessica Reinhardts, die unser Gast ist hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb in Wachtberg in unserem Studio live zu Gast. Sie ist auch individualpsychologische Beraterin, berät auch gemeinsam mit ihrem Mann Paare zum Teil. Frau Reinhardts, wir haben ja gehört eben auch, dass es gut ist, sich im Vorhinein auch auseinanderzusetzen, schon mal mit Beziehungen, auch in Zeiten, die friedlich und gut sind, sich einen Abend zu gönnen oder mal einen Tag, einen Ausflug und sich gezielt vorzunehmen, eben darüber zu sprechen, wann fühle ich mich geborgen, wann fühle ich mich sicher in einer Beziehung. Wie ist das, wenn Konflikte auftreten? Meistens ist man dann ja alarmiert, oft ist man im Alltag auch sehr beschäftigt und so, und dann merkt man, dass irgendwo etwas brennt, wenn eben Konflikte auftreten, die man eben so schnell nicht gelöst bekommt. Was glauben Sie, wann lohnt es sich wirklich hinzuschauen? Ich meine, dass es mal im Alltag knallt, dass man nicht immer einverstanden ist, ist ja normal, aber ab wann würden Sie sagen, da sollten wir uns jetzt nochmal intensiv miteinander beschäftigen, mit dem Thema auch und auch vielleicht zu fragen, wie kennst du das, was hast du erlebt früher? Und wie habe ich es erlebt und was bringen wir da eigentlich mit?
Ja, ich glaube, es ist gut zu schauen, die Konflikte, die wir vielleicht haben, die auftreten, wiederholen die sich, die Lösungen, die wir ausprobieren, bringen die eine Veränderung rein, ne? Wirken die? Sind es wirklich Lösungen oder kommen wir immer wieder auch an den gleichen Punkt, an die gleiche Stelle und was macht das mit unserer Beziehung? Also inwieweit gehen wir vielleicht in eine Distanz rein, in eine Schutzhaltung hinein?
Oder jeder arbeitet nur noch vor sich hin. Genau.
Ja, also wo man merkt, wir verlieren Nähe, wir verlieren das Gefühl füreinander an Verbindung, an Nähe. Wir schützen uns, wir vermeiden Sachen zu sagen oder zu tun, ja, sind aus Verletzung raus. Das sind immer, wo ich denke, da dürfen wir ganz wachsam sein. Ne? Also weil gerade den einen oder anderen Konflikt, ich sag mal, den macht man dann auch mit sich selber aus. Aber je nachdem, auf Dauer der Zeit kann sich da wirklich was anstauen und plötzlich steht man im Leben, in der Beziehung und merkt irgendwie, man merkt vielleicht einfach, man ist einfach nur noch unzufrieden. Ja? Man hat das Gefühl, man hat den anderen, man hat sich entfremdet. Ne? Je nachdem, wie groß der Schmerz und der Druck dann ist, ist das dann vielleicht der Moment, wo dann auch Paare sagen, jetzt gehen wir in Beratung. Aber da letztendlich sehr, sehr wachsam mit sich zu sein. Wo begegnen wir uns? Was empfinde ich dabei? Wo entsteht vielleicht auch Ärger? Wo entsteht vielleicht eine Traurigkeit? Wo entsteht vielleicht ein Frust? Und da sehr frühzeitig ins Gespräch drüber zu kommen. Und da, wo man merkt, eben, wir drehen uns im Kreis, wir finden keine Lösung über vielleicht mehrere Wochen nicht, dann zu schauen, wo können wir uns da Unterstützung holen? Manchmal ist es auch ein befreundetes Paar, wo man sich mal ausspricht und das gibt dann vielleicht schon eine neue Perspektive und eine neue Idee, die man mal ausprobiert. Wie macht ihr das? Aha, okay. Ja. Mhm. Oder sich dann mal Zeit zu nehmen und zu unterhalten. Wie war es denn zu Hause? Gerade dieses Thema, was uns so beschäftigt, wie habe ich dieses Thema zu Hause erlebt? Ob es jetzt Sexualität ist, ob es jetzt Finanzen ist, ob es der Alltag ist, die Unterstützung, die wir vorhin ja auch schon mal angesprochen hatten, der Urlaub. Was für eine Rolle hat das gespielt in deiner Herkunftsfamilie, sich da einen gemeinsamen Rahmen zu schaffen oder eben auch zu sagen, da holen wir uns jetzt noch jemand rein, der uns da begleitet.
Ja. Eine Hörerin ruft uns an. Aus Hamburg, Frau Hoffmann, herzlich willkommen.
Hallo.
Hier bei Radio Horeb. Grüß Sie. Ja, Frau Hoffmann.
Ja, Sie haben ja am Sonntag in der Standpunktsendung einen hervorragenden Vortrag über die Keuschheit gehalten.
Keuschheit, genau.
Gesendet. Und ich möchte doch den Vorschlag einbringen, den jungen Paaren zu empfehlen, absolut auf sexuelle Begegnung vor der Ehe zu verzichten. Denn nur dadurch sind sie frei. Sobald sie in die sexuelle Gemeinschaft eintreten, sind sie nicht mehr frei in ihrer Entscheidung.
Und Sie meinen auch frei, um auch über solche Themen entspannt nachzudenken vorher.
Ja, und eben auch diesen absoluten Vorsatz zu haben, die Ehe mit der Hochzeit zu beginnen und nicht vorher schon in eine sexuelle Gemeinschaft einzutreten. Das ist für die Stabilität der Ehe auf die Dauer, nach meiner Erfahrung, und ich bin ein altes Weib, wirklich nicht unbedeutend.
Frau Hoffmann, ich reiche das mal an Frau Reinhardt weiter. Wir hatten Jason Evert bei uns zu Gast am Sonntag, der über eben das Chastity Project in den USA berichtet hat, wo er mit jungen Leuten eben vor allem an den Schulen und Colleges und so weiter unterwegs ist, um für das Thema Keuschheit zu werben. Und mir hat mal jemand gesagt, tatsächlich, man kann keine Geige stimmen, wenn nebenher ein Feuerwerk abgefeuert wird. Ja, das heißt, gerade für solche Gespräche, wo es um wichtige, sensible Zukunftsthemen geht und so weiter, verstehe ich den Einwand von Frau Hoffmann auch durchaus, dass wenn da eine starke sexuelle Anziehungskraft ist oder da ganz viel abgeht in einem Paar, dass es dann manchmal schwierig ist, auf solche, gerade wenn die Beziehung noch frisch ist, nicht, dann auf diese sensiblen Themen, wie man sagt, eben eine Geige stimmen einzugehen.
Das ist ein sehr schönes Bild, ja. Und ich glaube, dass das sehr wertvoll sein kann, ja, da zu sagen, wir lernen uns wirklich langsam kennen. Wir räumen das Buffet nicht direkt am ersten Tag ab, sondern wir gucken, finden wir eine emotionale Intimität, die uns verbindet und auf die wir aufbauen.
Und dann hören wir Frau Klier aus München.
Hallo, grüß Gott. Einen wunderschönen guten Morgen. Ist ein sehr wunderbares, spannendes Thema. Natürlich die Herkunftsfamilien, ob man mag oder nicht, es kann einen beeinflussen. Aber letztendlich sieht man immer wieder Paare, wo es trotzdem sich auf Augenhöhe begegnen, wertschätzend, respektvoll miteinander umgehen, jeden Alters, wo man einfach sagt, teilweise mit dem Glauben verbunden, teilweise nicht mit dem Glauben verbunden. Aber ich denke einfach mal, dass auch noch eine wichtige Rolle spielt, dass man die gleiche Sprache spricht. Ich habe vor vielen Jahren mal von meiner frommen Patin, das hat sie, ich weiß gar nicht, ob das sogar über Radio Horeb, die war eine leidenschaftliche, passionierte Radio Horeb-Hörerin, und sie hat mir das Buch mal ans Herz gelegt, die 5 Sprachen der Liebe. Und da ist es dann so, wenn man zum Beispiel jetzt mal einfach plump sagt, ich rede jetzt Chinesisch, mein Mann redet jetzt Türkisch, da können wir nicht auf den gleichen Nenner kommen. Dann ist zum Beispiel als Sprache der Liebe zum Beispiel die Zweisamkeit, Lob und Anerkennung, Zärtlichkeit und noch 2 weitere. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Mann viel arbeitet und seiner Frau ein Haus hinstellt und den Kindern Spielsachen und Auto und alles drum und dran, aber er nie Zeit hat, dann geht diese Frau in ihrer Liebe der Zweisamkeit ein wie eine Primel. Er hätte gern Lob und Anerkennung vielleicht für das, was er alles leistet, kriegt er aber nicht, weil sie sich gern Zweisamkeit wünscht. Also das heißt, anfangen kann das Ganze mit Gary Chapman, der im Flugzeug einen Mann kennengelernt, einen Amerikaner, der schon in 4. Ehe jetzt wieder geschieden war, und dann gesagt hat, immer ist alles so toll am Anfang und am Schluss ist es dann doch nur der Scheidungskrieg. Und dann hat sich dieser Berater, ich glaube, der ist auch Paartherapeut, der hat dann sich so zurückgezogen, hat sich so aus seiner Praxis so ein bisschen so, wie gesagt, diese 5 Sprachen dann entwickelt. Und ich finde es unheimlich interessant, weil das halt auch wirklich die meisten trifft. Irgendjemand hat irgendeine von diesen Sprachen. Und wenn man die nicht dem begegnet auf Augenhöhe, dann fühlt er sich einfach ja wie eine Blume, die nicht richtig gegossen wird und dann eingeht, egal wie schön man den Garten hat oder wie schön man ein Zuhause hat.
Ja, ja, danke schön, Frau Klier, dass Sie das mit einbringen. Das ist jetzt so ein bisschen jenseits von der Herkunftsfamilie auch nochmal ein eigenes Thema, aber ich sehe schon, Frau Reinhardt schwingt da durchaus mit.
Ja, es ist, ich kenne die dieses Buch auch oder diese 5 Sprachen der Liebe, und ich glaube, es ist auch eine wunderbare Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, in ein gegenseitiges Verstehen. Ne? Was klingt bei dir an, was bei mir? Und genauso ist ja heute auch dieser Blick in die Herkunftsfamilie eine Idee unter verschiedenen Ideen, miteinander ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden so ein bisschen, was von dem, was ich sage oder was ich tue, was löst das bei dir aus? Und vielleicht da auch so eine Zuordnung, eine Einordnung zu finden, Verstehen zu entwickeln, in die Geschichte hinein, in die Prägung hinein, und die 5 Sprachen der Liebe ist manchmal dann ja vielleicht auch nochmal ein Zugang dazu, wie man auch darüber ins Gespräch kommen kann.
Ja. Frau Klier, danke. Vielen Dank.
Für den Beitrag. Gott Ihnen allen. Wiederhören.
Dankeschön. Wiederhören. Noch eine Hörerin oder einen Hörer sehe ich, aber ohne Namen noch. Hallo, guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich würde gerne anonym bleiben und ich habe auch nur eine ganz kurze Frage. Was macht man, wenn für den anderen, also für den Partner, dieses Reden über Gefühle eigentlich nur so Humbug ist und man das Gefühl hat, der andere möchte eigentlich überhaupt gar nicht irgendwie in die Tiefe gehen oder er hat nicht die Sprache dafür, er ist dafür gar nicht ausentwickelt und man hat das Gefühl innerlich, man ist so ein bisschen am Verhungern, weil man vom anderen nur die Oberfläche bekommt.
Genau. Also vielen Dank für diese Frage, weil ich denke, Dankeschön. Sie sind da nicht die Einzige, die das Thema kennt, aus welchem Grund auch immer. Ja, ganz wichtige Frage. Dankeschön, Frau Reinertz.
Gerne.
Ich möchte einfach auch Mut machen, dran zu bleiben, da immer wieder auch sich selbst mitzuteilen, auch zu fragen, vielleicht auch mal darüber nachzudenken oder auch eben gerade die Frage auch mal zu formulieren, wie wurde mit Gefühlen umgegangen, ne? Auch in der Herkunftsfamilie, wurde darüber gesprochen oder nicht, weil das für viele Menschen tatsächlich schwierig ist, das überhaupt zu fühlen. Und ich kann auch nur das mitteilen, ich kann nur das kommunizieren, was ich selber für mich ja auch schon gefühlt, wahrgenommen und verstanden habe. Alles andere ist dann fast wie so eine Überforderung. Ne? Und ich kann das Bedürfnis gut verstehen, dass man sagt, ich möchte da gerne vom anderen was sehen oder mich einfühlen können. Und da kommt vielleicht ganz wenig an Angebot. Wäre auch eine Möglichkeit zu sagen, bist du bereit, ne, da vielleicht, dass man sich da auch eine Begleitung sucht, Mentoren sucht. Das ist auch immer eine.
Die Schwierigkeit ist, dass gerade dieser Typus genau derjenige ist, der so etwas dann oft scheut. Ich frage mich gerade, ob man da auch, weil das ja auch das Sprechen über Gefühle ist ja auch fast wie eine Sprache, die man lernen muss oft nicht. Ob man vielleicht mit ganz kleinen Schritten irgendwie vielleicht anfängt, gar nicht erst über die großen, schwierigen Themen zu sprechen, sondern über kleinere, einfachere Themen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand eben mit möchte, gerne wirklich in einen tiefen inneren Austausch treten, ob man dann, keine Ahnung, eine Atmosphäre schafft, wo man weiß, da fühlt der andere sich wohl, vielleicht grillt er gerne oder geht gern angeln oder weiß der irgendwas halt nicht, was man weiß, was dem anderen gefällt und dann versucht erst über ganz, ganz, ganz einfache Sachen nur mal zu sprechen, die noch nicht gleich konfliktgeladen sind, sondern um dann so langsam sich vorzutasten.
Ja, das ist ein spannender Weg, ne? Also wie finde ich auch Zugang zu meinen Gefühlen? Wie finde ich einen Zugang auch zu den Gefühlen des anderen, der sie vielleicht auch nicht benennen kann?
Vielleicht drückt er sie auch auf eine andere Art und Weise aus, nicht? Und es dann zu spiegeln und zu sagen, hey, du siehst heute gerade so aus, als wärst du nachdenklich oder müde oder was, irgendwie so so Momente versuchen zu finden.
Ja, das kann ich dem anderen anbieten, ne? Liege ich damit richtig? Ja. Und dann kann der andere vielleicht das eher, ne, so in diesem ist es so, ist es nicht so, ja oder nein, einfacher abgleichen, als in dem großen Topf der Gefühle zu suchen, was gehört zu mir, zu gucken, ist das, stimmt es nicht? Bin ich eher traurig oder bin ich eher ärgerlich?
Wenn nicht, dann nur kommt, passt schon.
Oder vielleicht auch eben was, eben das Gefühl ist ja so abstrakt, was ist auch in meinem Körper los? Ne? Bin ich angespannt? Stehe ich irgendwie unter Druck? Zieht sich mir alles zusammen? Also Gefühl hängt ja ganz viel mit unserem Körper zusammen und oft ist es einfacher, erstmal bewusst wahrzunehmen, was passiert in meinem Körper, als irgendwie vielleicht zu erfassen, was geschieht in meiner Seele.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich kein leichter Weg ist, die gerade dann, wenn der andere eben gerade das Werkzeug, um zu reden, fehlt ja dann, wenn man nicht reden möchte, nicht? Vielleicht auch ein Gespräch mit Gott sein, da wirklich intensiv für zu beten, dass sich Möglichkeiten ergeben, dass man die erkennt, selber gut im Kontakt mit den eigenen Gefühlen bleiben. Ja. Nämlich, dass im Menschen eine Sehnsucht ist, in Beziehung zu sein, das kann ja eigentlich nicht anders sein. Nicht? Mensch, oft ist es ja so, dass dann ein Schutzpanzer drumherum gebaut ist und der hat da vielleicht auch einen Grund, warum er da ist.
Ja, also ich kann wie gesagt anbieten, ne? Also wenn du das und das tust, wenn du jetzt hier vor dich hinbrasselst, dann verstehe ich das so, dass du deine Ruhe haben willst, ist es so, ne? Und das gibt dem anderen vielleicht eine Idee, er macht, ne, ist das so oder ist nee, was denn dann, was denn stattdessen, vielleicht ist es einfach, ich bin gerade noch so in meinem Film drinne, dass ich gar nicht mitbekomme, dass du schon zur Tür reingekommen bist, ja, und einfach das auszusprechen, auch das, was ich wahrnehme, was ich deute, das nicht nur für mich zu behalten und zu gucken, was gibt der andere mir, was kommt vom anderen auf mich zu, sondern da einfach aktiv auch Angebote zu machen, was nehme ich wahr, was entsteht in mir für eine Deutung, in mir für ein Bild, das dem anderen anzubieten und vielleicht zu schauen, geht das in Resonanz, ne? Kommt das in Übereinstimmung oder nicht?
Ja. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Vielleicht noch der Hinweis, falls Sie noch weitere Fragen haben, dann können Sie jetzt nach der Sendung gleich noch die Nummer für das Kompetenzteam wählen. Die Hörernummer bleibt die alte 089-517-008-008. Da gibt es dann die Möglichkeit, mit Frau Reinhardt selber zu sprechen. Weitere Mitglieder des Kompetenzteams sind Pater Elmar Busse, er ist Familienseelsorger der Schönstadtbewegung, und das Ehepaar Mattei. Bärbel Mattei und Jörg Mattei von der Initiative Liebe Leben stehen jetzt alle vier für Sie am Telefon zur Verfügung. Das heißt, Sie wählen die Hörernummer und dann der Erste, der frei ist, nimmt entgegen. Es sind alles Menschen, die sich mit dem Thema Ehe und Beziehung intensiv seit vielen Jahren auseinandersetzen und da sehr erfahren sind. Also Sie können gerne einfach anrufen, dann nach der Sendung gleich unter 089-517-008-008. Ich sehe jetzt schon Anrufe reinkommen, die landen noch falsch. Bitte warten Sie, bis dann die Musik läuft und dann können Sie anwählen. Dann ist die Hörernummer umgeschaltet. Vielen Dank, Jessica Reinhardt, für Ihre Bereitschaft, hier mit zu sprechen über dieses Thema, das uns eigentlich alle angeht. Ursprungsfamilie, Herkunftsfamilie, wie auch immer haben wir alle. Irgendwie bringen wir Bilder mit und die prägen uns für unsere neue Partnerschaft. Ein Thema, das uns also alle betrifft. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Sie werden gleich im Kompetenzteam noch mit dabei sein. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Noch eine Einladung zur Sendung. Am kommenden Donnerstag wird wieder Michael Stahl bei uns zu Gast sein, hier in der Sendung Lebenshilfe. Und wir sprechen über Themen, die wichtig sind, wie Vergebung, Versöhnung, Schuld und so weiter. Herzliche Einladung auch dazu. Alles, alles Gute Ihnen und noch weiterhin einen gesegneten Tag.